Guten Tag und willkommen zum Ärztetag, Podcast der Ärztezeitung. Anlässlich des diesjährigen 128. Deutschen Ärztetages in Mainz fand am Dienstag, den 7. Mai, eine Protestaktion statt, bei der sich mehrere Berufsverbände und Interessengruppen solidarisiert haben. Die Ärztezeitung war vor Ort und hat drei RednerInnen befragt, was aktuelle Kernprobleme sind und welche Forderungen sie an die Bundesregierung haben.
Ja, Dr. Lothar Born, ich bin niedergelassener Kardiologe, bin schwerpunktmäßig in Marburg tätig, bin Landesvorsitzender des Hartmann-Bundes in Hessen und vertrete da auch nebenher noch die Hessischen Ärztenetze.
Heute bei der Protestaktion, wogegen protestieren Sie genau?
Mein Thema heute war die Ambulantisierung. Wir wollen eine gute Patientenversorgung weiterhin sicherstellen. Wir wollen das mit ausreichenden Mitteln tun und wir wollen die Arbeit so sinnvoll verteilen, dass sowohl die niedergelassenen Ärzte als auch die Ärzte in den Kliniken mit ihrer Arbeitszeit hochqualitative Medizin anbieten können.
Welche Maßnahmen müsste die Bundesregierung und das Bundesministerium für Gesundheit ergreifen, um diese Ambulantisierung zu fördern?
Die Ambulantisierung gibt es sehr gut vorgelegte Kataloge von der Universität Rhein-Main, die klar zeigen, welche Untersuchungen sinnvollerweise ambulant durchgeführt werden könnten. Diese müssen dann ausreichend finanziert werden. Die Finanzierung kann deutlich unterhalb der DRG-Sätze in den Kliniken sein. Dieses Geld, das in den Kliniken frei wird, muss in den ambulanten Bereich verschoben werden, damit hier hochkompetent gearbeitet werden kann.
Jetzt auch in Angesicht des Deutschen Ärztetages und der anstehenden Klinikreform, wie optimistisch sind Sie, dass dort Interessen so weit vertreten werden und umgesetzt werden?
Es ist ja im Moment ein schweres, dissonantes Konzert zwischen den Ländern und von daher ist mein Optimismus nicht sehr groß. Ich denke, dass es ein guter, richtiger Weg ist, Bereiche, die ambulant abgedeckt werden können, aus den Kliniken wegzunehmen und dadurch auch Kliniken zusammenzulegen, um hier ausreichendes Personal sowohl im Ärzte- als auch im pflegerischen Bereich dann dort zu haben. Es muss aber das Geld auch entsprechend in die verschiedenen Sektoren, die die Arbeit dann leisten sollen, fließen. Und es ist ganz wichtig, es funktioniert nicht ohne eine gut funktionierende doppelte Facharztschiene mit hochkompetenten und gut ausgebildeten niedergelassenen Fachärzten.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBe, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbe.org.
Sie haben auch schon betont, die doppelte Facharztschiene abzuschaffen wäre kein guter Ansatz.
Es wäre kontraproduktiv, es wird sehr viel teurer, wenn man es in der Klinik macht. In der Klinik ist die Arbeitszeit dafür nicht da und wir arbeiten in den Facharztpraxen in einem ganz anderen Tempo, mit einem ganz anderen Umgang mit den Patienten, den man in der Klinik nie so wird darstellen können.
Okay, dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen schöne, lehrreiche Tage.
Vielen Dank.
Ich bin Hannelore König, ich bin die Präsidentin vom Verband Medizinischer Fachberufe.
Vielen Dank. Und weshalb sind Sie heute hier? Wogegen protestieren Sie?
Ja, wir protestieren gegen das Vergessen der medizinischen Fachangestellten. Es ist 11:55. Wir sind mittlerweile sehr belastet als medizinische Fachangestellte. Die Stressbelastung ist unerhört hoch inzwischen. Und wir suchen vergeblich Maßnahmen unserer Bundesregierung, die unseren Beruf endlich stärkt. Stattdessen werden wir permanent ignoriert, wie beim Corona-Bonus.
Welche Maßnahmen würden Sie denn von der Bundesregierung fordern?
Naja, wir würden auf alle Fälle mal eine Fachkräftestrategie fordern, die tatsächlich auch die medizinischen Fachangestellten stärkt, die Versorgung sichert, indem vielleicht auch Stipendien für medizinische Fachangestellte vergeben werden, die sich weiter qualifizieren wollen, zum Beispiel zum Physician Assistant. Aber ganz klar brauchen wir klare Regelungen, die sicherstellen, dass die Gegenfinanzierung der Tarifsteigerung sichergestellt ist. Weil das ist unser größtes Problem. Wir brauchen faire und höhere Gehälter. weiter, um im Beruf zu bleiben und weniger Stressbelastung vor allen Dingen. Ne? Also wir brauchen auch keine falschen Versprechen. Also wenn ein Bundeskanzler sagt, wir haben eine gute Versorgung und im Gesetz steht nur ausreichende Versorgung, dann sind da zwei Noten dazwischen. Und das ist das, was medizinische Fachangestellte permanent ihren Patientinnen und Patienten erklären müssen, weil nicht alles mehr geht und sie gefragt werden und der Frust bleibt bei ihnen hängen.
Müsste die Vergütung in den Praxen für die MFAs also auch deutlich angehoben werden, damit die Kliniken die MFAs auch nicht abwerben?
Ja, wir haben ja einen großen Schritt in der letzten Tarifrunde gemacht, indem wir das Einstiegsgehalt auf 2.700 Euro anheben konnten. Das ist noch nicht genug, da müssen wir weitermachen. Wir verhandeln auch im Oktober wieder. Aber was ganz wichtig ist, dass diese Tarifsteigerung auch unseren Arbeitgebern gegenfinanziert wird. Weil ansonsten wird die nächste Tarifrunde extrem schwierig. Man hört von Einnahmenverlusten und wir haben um 7,4% erhöht als Gesamtpaket. Das geht irgendwann nicht mehr auf. Und so können die niedergelassenen Ärzte nicht konkurrenzfähig bleiben.
Sie haben auch gesagt, die Zufriedenheit von MFAs sinkt. Viele wollen den Job wechseln. Wie könnte man unabhängig von finanziellen Mitteln den Job für MFAs, zukünftige MFAs, lukrativer machen?
Also, da gibt es, denke ich mal, ein breites Paket an Maßnahmen. Man könnte die Ausbildung stärken, also indem auch zum Beispiel für medizinische Fachangestellte bereits überall überbetriebliche Ausbildungsstätten angeboten werden. Wir würden uns auch Imagekampagnen von der Bundesregierung wünschen für die dualen Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen, wie es für Pflegekräfte gibt. Dann die Förderung der Aufstiegsfortbildung. Also es muss zum Teil freigestellt werden, die MFAs fallen aus, die fehlen in den Praxen. Das heißt, auch hier durch gezielte Förderung, zum Beispiel durch Stipendien, auch die MFAs in den Praxen zu halten und die Rahmenbedingungen einfach verbessern. Also ne, das Hauptpunkt ist Gehalt, aber auch betriebliches Gesundheitsmanagement wünschen sich die MFAs. Das ist im Kleinbetrieb schwer umsetzbar. Auch hier braucht es mehr Förderung.
Sind Sie denn optimistisch, jetzt auch in Angesicht des kommenden Ärztetages und der Klinikreform, dass sich da auch was für die MFAs im Positiven was verändert?
Also im Moment bin ich nicht optimistisch, muss ich sagen, weil es sind bisher wieder nur Versprechen im Raum. Die Endbudgetierung trifft nur die Hausärzte und aktuell die Kinder- und Jugendärzte, die es schon haben. Das reicht nicht. Sollen wir zukünftig nur für MFAs bei Kinder- und Jugendärzten und Hausärzten verhandeln? Das passt irgendwie nicht zusammen. Also von daher bin ich nicht optimistisch, weil es fehlt im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, fehlt definitiv die Stärkung auch der Fachärzte, weil auch dort arbeiten circa 50-60% aller MFAs.
Gerade Endbudgetierung ist natürlich ein großes Thema, jetzt auch beim kommenden Ärztetag und in der Klinikreform. Muss man natürlich schauen, wer wie viel vom Kuchen abbekommt. Die Gelder sind begrenzt. Ist die Frage, wer mehr Geld bekommt, wer dafür dann weniger Geld natürlich bekommt und wie man dann das entsprechende Geld verteilt.
Ja, also ganz interessante Ansätze. Ich denke, wir leisten uns in der gesetzlichen Krankenversicherung einige Dinge, die definitiv eigentlich aus Steuergeldern finanziert werden müssten. Und wenn ich sehe, wie selbstverständlich die Tarifsteigerungen der Sozialversicherungsfachangestellten durch unsere versicherten Gelder gegenfinanziert werden, man muss sich die Frage stellen, brauchen wir tatsächlich über 100 Krankenkassen? Also auch da könnte durchaus Optimierungsbedarf bestehen. Ich stehe dafür, dass wir einfach wieder einen fairen Wettbewerb um die Arbeitskräfte im Gesundheitswesen haben. Und ich denke, das Gesundheitswesen ist eine gesellschaftliche Verpflichtung. Hier sollten für bestimmte Dinge auch tatsächlich Steuergelder fließen oder Dinge, die nicht in die GKV gehören, auch tatsächlich rausgenommen werden.
Perfekt. Ich bedanke mich schon mal, dass Sie sich Zeit genommen haben, trotz regnerischen Wetters, und wünsche Ihnen schon mal alles Gute.
Dankeschön.
Ja, mein Name ist Norbert Smetak, bin niedergelassener Internist, Kardiologe und Angiologe, berufsverbandsmäßig bei Mediverbund, BDI und BNK unterwegs.
Jetzt angesichts des anstehenden Ärztetages bei der Protestaktion, wogegen protestieren Sie?
Na, gegen die Politik protestieren wir, die eben nicht auf die Ärzteschaft hört. Wir bekommen von einer Regierungskommission bei der jeglicher Sachverstand aus dem ambulanten Bereich oder auch aus dem normalen Klinikbereich vertreten ist, Ratschläge, wie wir eine Reform durchzuführen haben. Unter anderem jetzt als letztes schlägt die Regierungskommission vor, die doppelte Facharztschiene, die es nicht gibt, abzuschaffen. Von der haben wir keine Angst, die gibt es ja gar nicht. Wir haben eine komplementäre, aber keine doppelte. Die lang versprochene Entbudgetierung, die nicht kommt. Die Versprechen, die auch am Spifa-Fachärztetag zu den Fachärzten gemacht wurden, dass hier auch was kommt. Auch da kommt nichts. Eine Krankenhausreform, wo nur Ängste geschürt werden und wo noch keiner weiß, wo es hingeht. Also ich könnte diese Liste unendlich fortsetzen. Es bleibt ein Versprechungsminister, der eben nicht das, was er ankündigt, wirklich auch umsetzt. Zumindest bis jetzt nicht umsetzt. Vielleicht nützen unsere Proteste auch dazu, ihn dazu animieren, jetzt endlich in die Puschen zu kommen.
Gerade die Entbudgetierung ist ja ein großes Thema, auch jetzt hier beim anstehenden Ärztetag. Die Kinder- und Jugendärzte haben es schon, die Hausärzte bald auch. Wenn jeder was vom Kuchen abhaben möchte, stellt sich die Frage, woher soll das Geld kommen? Die einen kriegen mehr Geld, dann müssen die anderen natürlich weniger vom Kuchen abkriegen.
Nun gut, also jetzt muss man dazu sagen, haben es die Hausärzte noch nicht. Es ist ja gerade erst mal in einem Referentenentwurf, es ist ja noch nicht mal im Kabinett. Also auch da gilt, dass was da an entsprechenden Vorschlägen drinsteht, ja sogar zum Teil zu noch schlechteren Bezahlungen führen könnte. Also mal Vorsicht mit der Botschaft, jetzt ist alles gut, wenn da Hausärzte entbudgetiert sind. Wo soll das Geld herkommen? Natürlich stellt sich die Frage, wie soll ärztliche Tätigkeit bezahlt werden? Ich denke, wir haben eine Vergütung, die muss entsprechend honoriert werden. Also muss die entsprechende Geldsumme von den Krankenkassen kommen. Wenn das nicht reicht, müssen wir Zuzahlungsmodelle uns einfallen lassen. Ich denke, es ist in jedem Beruf üblich, dass die Tätigkeit, die ausgeführt wird, auch bezahlt wird, und zwar vollständig bezahlt wird. Sonst droht der Klageweg. Wenn ich irgendwo einem Handwerker seine Rechnung nicht bezahlt, droht der Klageweg. Also ich denke, da muss ich mich jetzt nicht fragen, wo das Geld herkommt, sondern ich muss klar fordern, dass das Geld hergebracht wird zu einer vernünftigen Vergütung der Kolleginnen und Kollegen.
Ihr erstes Bauchgefühl, wenn Sie an die Blackbox-Klinikreform denken, eher optimistisch oder sagen Sie, das kann man gerade gar nicht definieren, deswegen eine Meinung abzugeben wäre fahrlässig?
Naja, also das Problem ist doch, eine Klinikreform geht doch nicht ohne Reform, auch im ambulanten Bereich und auch ohne Notfallreform. Es ist ein Stückwerk. Von daher kann es bestenfalls jetzt erstmal Stückwerk bleiben mit wahnsinnig viel offenen Baustellen. Wie gesagt, Notfallreform, Hybrid-DRGs, all das muss ja zusammenpassen. Und wenn ich da bei dem Hybrid-DRGs klein wenig anfange, die Ambulantisierung voranzutreiben ist der falsche Ausdruck, also ein kleines Pflänzchen. Andererseits auch sage, ich muss Klinikstrukturen schaffen, die sich dann eventuell, wenn sie kleiner sind, ambulant betätigen sollen, aber das noch gar nicht vorangekommen ist, da herrscht ja nur Chaos. Das heißt, wenn da nicht mitgedacht wird, wie es funktioniert, dann kann das nicht gut gehen. Und dann werden viele Kliniken sterben, weil sie eben diesen Überleitungsprozess nicht schultern können, weil eben die Reformen in den anderen Bereichen fehlen.
Noch als abschließende Frage, was erhoffen Sie sich von dem Ärztetag? Worauf sollte der Fokus gelegt werden?
Wie es schon gedacht ist, es muss mehr Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen stattfinden, damit die Älteren da bleiben, die Jungen nachkommen. Und es muss eine sinnvolle Steuerung von Patientenpfaden stattfinden. Es muss den entsprechenden Patienten aufgezeigt werden, wo sie was vorfinden. Also denen muss geholfen werden. Ich verstehe Steuerung nicht im Sinne, dass man über sie hinweg bestimmt, sondern man muss mit ihnen zusammen die Versorgungspfade definieren, klar machen, wo es entsprechende Anlaufstellen gibt. Das muss digital unterstützt werden. Und das wird hier ein großes Thema auf dem Ärztetag sein. Ein weiteres großes Thema wird Weiterbildung sein. Auch Weiterbildung ist ein wichtiger Faktor. Und auch da müssen wir schauen, wie wir Weiterbildung in der Ambulantisierung unterbringen, auch wie sie finanziert wird. Ich denke, das sind so die Hauptpunkte, die hier auf dem Ärztetag mit Sicherheit diskutiert werden.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen alles Gute.